SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist ein bisschen verregneter Sonntagmorgen. Wir sind live im Kirchensaal der Maihof zu Luzern. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste heute Morgen. Beide sind sehr kreativ und beide haben wahnsinnig viel Energie. Diana Pink, sie ist in New York geboren, aufgewachsen dort in Luzern. Ihre Mutter ist Luzernerin, der Vater Amerikaner. Sie hat turbulente Wanderjahre in Amerika hinter sich. Sie hat zum Beispiel Film studiert und Madonna lernen kennen. Jetzt ist Diana Pink 54, ist wieder in Luzern, arbeitet als Künstlerin und hat 2 erwachsene Söhne. Willkommen. Guten Morgen, Frau Pink.
Guten Morgen.
Und der Martin Mäuli, er ist in Chur aufgewachsen, hat schon als Bub den ganzen Tag gesungen und eigentlich wollte er Opernsänger werden. Worden ist er dort Doktor und zwar ein Star unter den Kinderchirurgen. Er macht ganz verrückte Sachen, er operiert nämlich Babys im Bauch von der Mutter. Der Martin Mäuli ist 62 und geheiratet mit der Claudia. Guten Morgen, Martin Mäuli. Diana Pink, ihr seid ja Kunstmaler, malt hier Porträts und schaut die Leute darum auch besonders genau und gut an. Wie würdet ihr den Martin Mäuli beschreiben für die, die ihn jetzt nicht sehen?
Also extrem sehr sympathische Person, Persönlichkeit würde ich sagen, mit viel Ausstrahlung, nicht super gross von der Grösse her.
Nicht so wie ein aus der Arztserie, oder? Nicht
nein, gerade. Überhaupt nicht. Nein. Also, mehr so freundlich und fröhlich und hat eine Brille und ein weißes Hemd. Und
ist auch noch gern, wenn ja, ich etwas ja. Gern.
Das
ist diplomatisch. Ja. Gell?
Aber sehr extrem sympathisch. Aha. Sehr sympathisch. Und auch wenn er dann redet, so, der ist so intelligent und man merkt gerade, wow.
Wow. Ja. Schön, oder? Schöne Beschreibung, Herr Möhl. Oder?
Ja, schmeichelhaft. Wahrscheinlich ein Spürchen zu viel.
Das sehen wir jetzt dann noch gerade. Und eben dann mit der Arztserie. Ich glaube, das ist etwas, was ihr immer wieder hört. Eben, ihr seid nicht der grosse Doktor mit diesen langen Fingern, sondern eher ein bisschen rundlicher, mit ein bisschen kleineren Fingern. Gehört ihr das etwa?
Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich weiß auch nicht, gewisse Leute mindestens die Vorstellung haben, dass ein anständiger Doktor auch noch gleichzeitig muss ein Adonis sein oder irgendwie ein ausgewiesener Stabhochspringer, ein super Athlet oder irgendetwas. Das ist aber jedem unbenommen, uh-huh. Natürlich, die Sache zu sehen, wie es ihm beliebt. Also.
Aber ruhig.
Und ich bin so, wie ich bin. Ja, die Hände sind einigermaßen ruhig, sonst wäre ich nicht
genau.
Da.
Ihr kennt jetzt Diana Pink gute halbe Stunde, würde ich sagen. Wie würdet ihr sie beschreiben?
Eine sehr nette, auch ausstrahlungsbefrachtete, höfliche Frau, die auch eine sehr sympathische, diplomatische Art hat, ihr Gegenüber zu beschreiben. Nämlich bei mir vor allem das Hemd und nicht der Inhalt darunter, vor allem betont. Und das ist sehr nett.
Etwas Auffälliges sehe ich gerade. Das ist der Kristall in eurem doch relativ üppigen Dekolleté. Ist das ein Stein, der besondere Bedeutung hat?
Also ich habe einfach auf der Kirche so Zähne gesehen, oder? Und hat mir so gefallen und habe ihn gekauft und eigentlich viel meistens an. Und ja, irgendwie, also ich glaube ja, normalerweise nicht so Züge, so Steine und so. Aber irgendwie fühle ich mich immer gut, wenn
tut er gut?
Ja, irgendwie schon, ja.
Gibt er Kraft. Aber der ist in dem Fall nicht echt, wenn er irgendwie auf der Kirche ist, für 3,90 oder so.
Nein, es war 12 Franken. Aber es ist schon ein echter Bergkristall und einfach so roh, oder? Und das gefällt mir, dass er nicht bearbeitet ist, sondern einfach so mit einem Loch. Und dann habe ich einfach das Schnürchen durchgehängt und dann manchmal das Gefühl, mega Schmuck, den ich daher habe. Und ich habe den Kielbi gekauft.
Herr Möhl, ihr seid Direktor von der chirurgischen Klinik am Kinderspital in Zürich. Habt ihr eine strenge Woche gehabt? Hat es irgendetwas Kompliziertes gegeben diese Woche?
Ja, die Woche, wie schon vorher gesagt mal, ist eigentlich sehr streng gewesen, viel strenger als diese Wochen während der grossen Ferien üblicherweise sind. Und ich habe gerade im Moment einfach zwei schwierige Situationen gehabt. Das eine ist so eine fötalchirurgische, so vorgeburtliche Operation, die wir am Ende gemacht haben. Das ist immer eine grosse Herausforderung, ist etwas Strenges, ist etwas, was die Energie konsumiert. Und das ist aber sehr gut gegangen. Aber natürlich, die Frau ist immer noch irgendwie unter intensiver Beobachtung. Und dann haben wir ein sehr, sehr schwer verbrenntes Kind bei uns, gerade auf der Intensivstation, wo eine Reihe von Komplikationen gemacht hat, die man bei so einem Zustand eigentlich muss erwarten muss. Manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Und das Kind macht uns tatsächlich sehr viel Sorgen, auch immer noch jetzt.
Wie hat sich denn das arme Kind verbrannt?
Ja, das ist ein Kind, das aus dem Ausland gekommen ist. Und dort haben sie irgendwie so eine Art Gasflasche als Lieferant für Gas zum Kochen etc. Und die Gutter hat es vertätscht irgendwie in der Wohnung. Und das Kind war dort in der Nähe gewesen und ist dann etwa 70% Körperoberfläche verbrannt. Was wirklich einfach hochdramatisch und hochgradig lebensgefährlich gefährlich und wirklich eine katastrophale Angelegenheit.
Also das heisst, es ist noch nicht über den Berg?
Nein.
Aha. Frau Pink, wenn ich frage, was habt ihr diese Woche gemalt, oder, dann ist das wahrscheinlich fast ein bisschen banal im Vergleich zu dem, was der Herr Möhli macht. Oder?
Ja, sicher. Ja.
Aber gleich, das ist euer Job. Was habt ihr gemacht diese Woche?
Also, ich bin jetzt gerade am Porträt, Pastellporträt, das ich am Fertigmachen bin, ein paar eigentlich. Und Blumenbilder, die ich immer musste, Blumen wieder kaufen, als ich nicht fertig geworden bin. Und dann, nein, jetzt muss ich noch oder die fertig. Jetzt habe ich die auch fertig gemacht. Und jetzt vor allem bin ich begeistert, weil gestern habe ich ein Stück Metall bekommen von Matthias Hevliger, der mir das gebracht hat, das ich dann bemalen wollte. Und auf das freue ich mich extrem.
Also ich mache ganz verschiedene Sachen, die ich euch besucht habe. In eurer Wohnung, da ist in jedem Zimmer ist eine Staffelei gestanden mit irgendetwas unfertig. Könntet ihr so switchen? Dann geht ihr irgendwie eine halbe Stunde in ein anderes Zimmer malen?
Nein, nicht eine halbe Stunde, aber so, sagen wir, einen Tag habe ich Lust, jetzt das zu machen oder dann gehe ich ins Pastellzimmer, mache das und irgendwie dann verleitet mich dann das und dann will ich wieder etwas anderes und dann arbeite ich am anderen. Und mit der Ölfarbe muss ich sowieso trocknen zwischen den Tinnen. Das ist ja so gerade gut. Dann kannst du eine Schicht oder so eine Waage machen und kann das trocknen, Tag oder 24 Stunden, was immer du musst haben. Und inzwischen kannst du etwas anderes machen.
Also es klingt fast wie mal kurz arbeiten, he?
Ich empfinde es gar nicht so.
Und ihr habt ja etwas Grosses vor. Ihr eröffnet demnächst eine Galerie hier zu Luzern. Ja. Ist es auch wegen dem, dass ihr noch ein bisschen im Stress seid vielleicht?
Ja, ja. Also es ist eine Pop-up-Galerie. Oder? Das heisst, sie ist einfach nur 2 Monate offen. Und ich habe, zuerst, als ich das gemietet habe und gesagt habe, meine Freunde, ich mache das, haben alle gesagt, spinnst du? Du kannst doch nicht jede Woche eine neue Ausstellung machen. Du machst jeden Freitag eine Vernissage, jeden Sonntag eine Finissage. Und wie machst du das? Und ich habe gesagt, es wird schon gehen. Aha. Das Universum wird schauen, alles kommt zusammen. Aha. Und jetzt ist es tatsächlich so. Aber ich habe ein bisschen viel Zeit verbracht mit Vorbereiten, die anderen reinzutun, Webseiten und alles. Und ich habe ein bisschen zu wenig Zeit gehabt zum Malen. Mhm. Aber das ist für mich auch gut, weil dann unter Druck arbeite ich am besten.
Mhm. Jetzt malt er wie verrückt.
Ja, genau.
Herr Möhli, ihr seid ja auch ein grosser Kunstfan, aber noch für bildende Kunst. Aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört. Ihr könnt singen. Also ihr habt während dem Medizinstudium habt ihr Gesang studiert, wollt Opernsänger werden. Und stimmt es, dass ihr manchmal während einer Operation auch noch ein bisschen etwas singt?
Ja, das kommt vor, tatsächlich. Und zwar bei so Operationen, die unendlich lang gehen. Das sind eben typischerweise bei schwer verbrannten Kindern. Das kann irgendwie 5, 6, 7 Stunden gehen. Und das ist auch nicht immer irgendwie eine Arbeit, die höchste Konzentration braucht, weil man wirklich quasi schneidet und büzt und so weiter, sondern es sind irgendwie Verbandswechsel. Also einfach, wenn man kilometerweise, nicht ganz, aber fast, solche Gasen und die Patienten abwickeln, putzen und so nachher wieder einwickeln und so weiter. Und dort, wenn es dann so 40 Grad warm ist und man irgendwie sich anfängt auflösen im eigenen Schweiß, der Vollschwimmen, kann es sein, dass man tatsächlich mal irgendein Lied singen, wenn die richtigen Leute noch dabei sind.
Aber was denn? Was passt denn?
Ja, schauen Sie, also eins von unseren Klassiker ist bei so einem Patienten, der wirklich schwer dran ist und der auch lebensgefährlich verletzt ist, singen wir ein englisches Matrosenlied und das geht so. Throw out the lifeline, throw out the lifeline, someone is sinking away.
Oh,
und dann kommt dann noch der Rettungsdienst. Und dann singen wir es auch noch mehrstimmig.
Also das Team singt mit?
Ja, natürlich. Das ist ein Teamwork, was wir machen. Und das ist irgendetwas Befreiendes, das ist etwas Gutes, das ist etwas, wo eine Spezialenergie in die ganze Geschichte hineingibt, wo ich denke, das ist in einer solchen Situation vertretbar. Aber man darf schon nicht denken, wir sind so ein holdere Chirurgen, die eigentlich mehr so ein bisschen singen und umeinander tun. Sondern,
das stelle ich mir auch nicht vor, sondern dass das auch gut tut.
Ja,
oder? Dass
in das so eine Ruhe Momenten, oder?
Woher kommt echt die Liebe zum Singen, Martin Mäuli?
Das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen muss, liegt irgendwo in den Genen. Ich glaube, es gibt mindestens ein Gen von mir, das die Form von einem Notenschlüssel hat. Glaube ich. Was soll ich Ihnen mehr sagen? Das ist einfach so vorhanden. Mhm. Gewisse Leute gehen gerne in Bergen und sagen, warum? Ja, das ist einfach so. Bei mir ist das so.
Und eure Mutter hat offenbar auch immer gesungen mit euch?
Meine Mama hat viel gesungen mit uns, ist eine sehr musikalische Frau gewesen, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man musikalisch aktiv sind und dass wir musikalisch auch gebildet werden. Also das hat bestanden, irgendwelche Unterrichtsstunden für verschiedene Dinge, Klavier, mein Bruder hat Oboe gespielt, das haben wir beide gesungen in verschiedenen Chören und so weiter.
Also ist das auch gefördert worden. Und irgendwann in eurem Leben habt ihr euch ja müssen entscheiden, oder? Ich glaube, ihr seid aus dem Chefarzt berufen worden. Gleichzeitig wollt ihr euch das Opernhaus wollen als Sänger. Da hättet ihr müssen entscheiden, was wollt ihr werden. Ist das schwierig gewesen?
Also es war nicht Chefarztberufung, das ist viel später gekommen. Aber es war im Moment, wo ich eigentlich so wie okay war, Sänger ist, dass ich beim Opernstudio in Zürich, das ist so eine Trainingsschule, quasi vorgesungen habe. Und die haben gesagt, du kannst kommen im Herbst. Und im Sommer von dem gleichen Jahr, ein paar Monate vorher, ist am Kispi eine Oberarztstelle frei geworden. Selten genug war das der Fall gewesen, für eine chirurgische Klinik dort damals. Und die hat mir dann quasi gegeben oder gesagt, dass du wärst einer für diese Stelle. Und dann musste ich halt entscheiden, ob ich das mache oder das andere. Mhm. Und dann hatte ich ein paar Wochen eine kleine kritische Phase gehabt, mit ein bisschen durchzogenen Schlafqualitäten. Und habe mich dann dafür entschieden, als relativ junger Mensch, wo ich schon gespürt habe, dass ich das gut kann, quasi an der Uniklinik Oberarzt werden, Chirurg werden, Kinderchirurg werden. Das war so in der Bilanz das, was ich gefunden habe. Ist die sicherere Art und Weise, mein berufliches Leben zu gestalten. Mm-hmm. Und habe halt die Musik schweren Herzens und mindestens tränenden Auges fahren.
Aber jetzt bringen die Oper in Operationssaal.
So
das ist ja eigentlich
das
Gleiche, oder? Ja. Praktisch, ja. Könnt ihr singen, Frau Pink?
Also meine Kinder sagen immer, Mam, du gehst nicht.
Und damit werden das erledigt. Aber interessant ist ja, der Martin Mäuli hat ein Flair für Kunst und ihr habt ein Flair für Medizin. Euer Vater war Röntgenarzt gewesen, ja. Und ihr habt in Amerika die Ausbildung gemacht zur Röntgenassistentin.
Röntgentechnische Assistentin.
Ist das nicht das Gleiche?
Ja, nein, es ist einfach, ja, wir assistieren nicht in dem, was die Röntgen macht, sondern wir machen
die Röntgen selber. Selber. Ja. Aber habt ihr das gemacht, eurem Vater zu lieb? Weil der hat gesagt, Mädchen, du könntest auch noch etwas machen im Röntgen. Oder habt ihr das wirklich wollen?
Nein, ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe das Filmstudium fertig und aber die Filmindustrie hat mir nicht so gefallen. Vor allem in Amerika war es sehr kommerziell in den 80er Jahren. So IT und so Zeug, das hat mir gar nicht gefallen.
Nein, das ist doch herzig.
Nein, das ist einfach nicht meine. Also mir hat nie so die europäischen Filme gefallen, französische Filme, italienische Filme. Und die alten amerikanischen, die Hollywood-Filme, die alten. Und das hat es in dieser Zeit nicht viel gegeben. In der Schweiz hat es eigentlich keine Film Szenen überhaupt gegeben. Und wenn sie Film gemacht haben, waren sie extrem schwer gewesen. So. Und dann habe ich gefunden, nein. Dann habe ich viele andere Sachen gemacht. Und dann irgendwie habe ich gefunden, jetzt muss ich doch irgendwie etwas lernen, wenn ich irgendetwas muss, müsste ich mal richtig Geld verdienen.
Ja,
oder
das
so,
hilft
oder?
Manchmal, oder?
Und dann habe ich gefunden, ja, was soll ich? Und dann habe ich mit meinem Vater geredet und er hat gesagt, ja, wird doch röntgentechnische Assistentin, da kannst du immer das hat es in Amerika gibt's auch nicht viel, so Job, temporär, 2-3 Monate, dann kannst du wieder gehen. Mhm. Kommst immer eine Stelle über. Und da habe ich gedacht, ja, also das ist auch noch gut fürs Malen, weil ich habe ja immer schon gemalt. Weil dann bin ich immer beschäftigt mit den Knochen und mit den Muskeln und ich muss immer die Leute anschauen. Und das ist ja wie etwas, was du jeden Tag machst, wird das wie automatisch. Wie gute Manieren oder so. Oder? Ich dachte, da komme ich das also innen über mit Osmose, dass ich Leute kann sehen kann.
Von innen?
Ja, ja, auch von innen, ja, beim Röntgen. Und wenn ich das immer den ganzen Tag sehe, dann wird das wahrscheinlich verinnerlicht und hilft mir dann auch beim...
Also ich schaue dir das als Künstlerin, hättest du es dir auch gerne gemacht?
Ja.
Oder ist es nicht auch streng? Also da kommen Leute irgendwie mit gebrochenen Beinen oder Blut überströmt, die ihr dir trinken müsst, oder?
Ja, nein, es war eigentlich sehr kreativ gewesen und das haben wir eigentlich...
Kreativ.
Ja, wenn jemand reinkommt und der Arm ist so oder so und jetzt musst du den röntgen und du musst einen Röntgen haben, dass der Arzt nachher sieht, was er muss flicken muss. Aber der kann jetzt den Arm nicht strecken oder der kann er auch nicht so. Oder dann musst du denken, wie du die Kamera kannst richten und die Unterlage, dass dann das auch rauskommt. Und das musst du auch, also dazu war es alles noch manuell gewesen, zum Einstellen. Wie eine Fotografie, wie eine manuelle. Du musst nicht automatisch können. Kamera schauen, raten, wie sie jetzt das röntgen soll. Mhm. Und dann musst du müssen kreativ sein. Aha.
Und das war für euch eine Herausforderung?
Ja, also das fällt mir einfach, wenn wir erstens mal nicht in einem Büro oder so, sondern einfach etwas machen und die Leute helfen, ist immer schon etwas, was ich auch gerne gemacht habe. Und so, und ja, es war interessant gewesen, spannend.
Und die kennen die Spitalatmosphäre, auch von innen, die der Herr Mäuli tagtäglich sieht. Und er hat das am Anfang gesagt, und das ist ja etwas, wenn man das erste Mal gehört, denkt man, das ist verrückt, dass das überhaupt geht. Also eben, die machen das als einer von den wenigen auf der Welt, ein Baby im Bauch von der Mutter operieren. Oder? Und zwar sind das Babys mit offenem Rücken, mit Spina Bifida, die dort zunähen, also die winzigen Geschöpfe. Ich stelle mir das, Frau Pink schüttelt gerade den Kopf, oder?
Ja.
Man stellt sich das irgendwie wahnsinnig kompliziert vor. Ist es das?
Ja, es ist schon eine der schwierigsten Operationen, die man machen kann, würde ich mal sagen, als Ensemble. Das stimmt. Und es sind halt auch zwei völlig unterschiedliche Patienten. Das Mami ist eine erwachsene, gesunde Frau, die eigentlich gar keine Operation braucht, muss man da dazu sagen. Die ist eigentlich eine unschuldige Person. Mhm. Und das Baby ist in der Regel 500 Gramm schwer, die Mama ist 50 Kilo schwer, das ist ein Gewaltunterschied. Und die beiden Organismen sind zwar voneinander abhängig, aber sind doch irgendwie punkto Kreislaufverhalten und punkto verschiedene andere medizinische Variablen, wo ich jetzt nicht will, gross drauf eingehen, unterschiedlich. Und man muss während dieser Operation immer die beiden eigentlich unterschiedlichen Wesen, die wie Babuschka ineinander rein verschachtelt sind, im Griff haben.
Und die schneidet ja auf, oder? Wir haben Leute gefragt, macht ihr das da mit den Sonden, geht ihr da rein, aber die schneidet Mutter auf, also jetzt, das ist jetzt ein bisschen brutal gesagt, oder? Und nachher Gebärmutter, bis ihr bei dem winzigen Geschöpf seid.
Ja, so ist das. Ich muss aber noch den Satz vorher schnell fertig machen. Im Griff haben heisst vor allen Dingen auch auf der Anästhesie-Seite. Mhm. Also unsere Anästhesiologen müssen ganz besonders gut trainiert und sensibel und begabt und so weiter sein, auch manchmal kreativ, um die Situation gut im Griff zu haben. Ohne das würde es nicht gehen. Das muss da einfach mal ganz klar gesagt sein, dass man nicht nur immer die Idee hat, ja, die Chirurgen, Starchirurgen etc. etc. Es gibt
Team.
ganz wichtige Leute in dem Team, die entscheidend sind für das Gelingen. Nachher, natürlich, es ist so, man muss die Mami aufmachen, Bauch aufmachen, dann ist dort der Gebärmutter unten dran, die muss man manchmal ein bisschen rausnehmen, manchmal kann man sie so lassen, wie sie ist, und dann sieht man mit dem Ultraschall, wie das Baby liegt, wo ist der Rücken, wo man operieren will, manchmal liegt der nicht am richtigen Ort, sondern irgendwie hinten. Und dann muss der Geburtshelfer, das ist meistens der Professor Zimmermann oder die Frau Dr. Professor Ochsenbein, müssen, das sind Geburtshelfer, die am Tisch stehen, steril mit der Ultraschallsonde, um das Baby zu überwachen und so weiter. Die müssen dann das Kind im Uterus, in der Gebärmutter drin, so drehen, dass der offene Rücken so irgendwie an die Oberfläche kommt, dass wir quasi drauf sehen und dass man dann erst kann die Gebärmutter aufmachen. Aha. Sehr, sehr, sehr sorgfältig, ist ein heikel Schritt von der Operation, einer der heikelsten. Und dann unten dran ist dann der Rücken von dem Kind und dann sieht man dort die Spina Bifida. Und das wird dann so büschelt, dass man nachher die kann so operieren, wie es sich gehört, nämlich quasi den Rücken architektonisch so zuzumachen, wie es eigentlich der natürlichen Anatomie entspricht, so gut wie es irgendwie eben geht.
Also ja, also wenn man das hört. Hei, hei, hei. Also, eigentlich hat ihr das Leben von zwei Leuten in den Händen, oder? Von der Mutter und dem Baby. Habt ihr da schlaflose Nächte vortran, wenn ihr wisst, morgen muss ich das wieder machen?
Nein, überhaupt nicht. Nicht einmal vor der ersten Operation hatte ich das gehabt. Ich kann sehr gut abschalten und irgendwie, wie sagen wir, kompartimentalisieren auf
Chirurgendeutsch.
Das heisst, irgendwie im richtigen Moment einfach auf das, was darauf ankommt, fokussiert sein. Aber nicht, dass irgendwie vorwirken lassen und schon Stunden vorher ist man irgendwie beeinflusst von dem oder Stunden nachher. Mhm. Sondern in der Regel ist es wirklich so, dass auch die Situation das rechtfertigt.
Aber ist denn
meistens geht es gut.
Ja, aber die sagen, meistens ist es dann auch schon nicht gut gegangen.
Also von der vorgeburtlichen Operationen. Als Operationen haben wir jetzt 63 gemacht. Übrigens, morgen kommt die 64. Die Frau dran. Sind die Operationen immer gut gegangen. Wir haben allerdings leider einmal ein Kind gehabt, wo die Operation und alles immer gut gegangen ist. Das Kind ist am Termin als reifes Baby auf die Welt gekommen und ist dann an einem unerklärten Atemversagen gestorben. Das ist so quasi wirklich der grosse, bittere enorm bittere Wermutstropfen, die wir in dieser gesamten Erfahrung haben.
Und was macht das mit euch? Geht euch die Schicksal dann nach?
Das geht mir nach, definitiv. Aber es ist nicht so nach im Sinne von, dass es meine Handlungsfreiheit und Handlungsfähigkeit etc. beeinträchtigt, weil ich da in tiefster Trauer versunken wäre und irgendwie nicht mehr richtig denken kann und nicht mehr merken, wenn es beim Patienten gut oder schlecht geht und beim Operieren daneben schneiden oder irgendwelche Dinge so. Das Gott sei Dank nicht.
Diana Pinkner hat uns extrem intensiv zugelassen, als Martin Möri das erzählt hat. Er hat zwei Söhne. Was ist euch jetzt gerade durch den Kopf gegangen?
Ja, also eigentlich habe ich jetzt nicht unbedingt gerade an sie gedacht, aber ich vor allem denke, so, das ist ja wahnsinnig, oder? Wenn vielleicht das Kind nachher in der Hand hat, wenn sie nachher das Kind in der Hand hat, dachte ich, hat sie dann nicht das Gefühl, sie hätten auch ein bisschen dem Kind auf die Welt geholfen, dass es jetzt gesund ist, wenn die Babys dann wirklich rauskommen. Und haben sie die nachher wieder gesehen oder haben sie noch Kontakt? Also wie alt ist das älteste, wo sie...
Also das älteste Kind ist... Also, wir haben es operiert am 20. Dezember 10. Auf die Welt kam es am 1. März 11. Und das Kind ist damit jetzt etwa 6,5.
Ja. Und sehen Sie das noch manchmal?
Und
Sie
das sehe ich regelmässig. Also die Patienten kommen alle immer in regelmäßigen Abständen zu unseren Kontrollen, weil die sehr komplizierte, multidisziplinäre Nachsorge brauchen, weil eine ganze Reihe von Problemen muss angeschaut werden und man muss auch manchmal irgendwie therapeutisch eingreifen. Und dann etwas, was wir jetzt gerade lancieren, ist am 18. August gibt's das erste quasi Fest, die erste Familienvereinigung, wo wir alle die Familien, die operiert worden sind, vorgeburtlich einladen. Und da sind wir in der Kartause Ittingen. Und wir werden insgesamt, jetzt müssen Sie hören, etwa 150 Leute sein, weil das so nachgesucht ist und so irgendwie ja, von den Leuten als eine sympathische Möglichkeit gesehen wird, sich wieder zu treffen.
Und jetzt mit drin als Held, der die alle gerettet hat.
Und wird sicher so werden.
Also, die Idee ist nicht mitzufeiern, sondern die Leute quasi. Und das ist eine Chance,
sich alle wieder etwas
zu sehen. Oder? Und wir sind als Team auch dort, natürlich.
Aber das
sind
ja der Held von vielen Eltern, auch von diesen Kindern.
Ja, gewisse Leute sagen das so. Und ich lasse das so stehen.
Diana Pink, ihr habt nicht wieder mit Martin Möhle alles auf eine Karte gesetzt, sondern ihr habt euch im Leben immer wieder zwischendrin neu erfunden. Ihr habt es schon ein bisschen angesprochen. Ihr seid in Luzern bei der Mutter aufgewachsen und nach der Kante seid ihr auf New York zum Vater. Eure Eltern sind geschieden und haben eben Film studiert. Was ist denn da der Traum dahinter? Habt ihr wollen Regisseurin werden, auf Hollywood gehen? Oder was war ursprünglich der Plan?
Nein, also eigentlich wollte ich in die Kunstgewerbeschule. Und meine Mutter hat das nicht wollen. Sie hat unbedingt wollen, dass ich Ärztin werde.
Aha.
Und ich habe mich immer gesträubt.
Aber der Vater ist ja Arzt.
Und mein Vater, ja, ich habe gefunden, wenn ich Arzt werde, dann müsste ich auf Afrika gehen oder irgendwo hin, wo es keine Ärzte hat. Mhm. Weil da hat es ja so viele Ärzte in der Schweiz. Und wenn ich dann wirklich das Können hätte, ja, irgendwie aus meinem Innersten raus, hätte ich das nicht können verantworten, dann da zu bleiben, wo es so viele Ärzte hat, dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich müsse dann neue Männer gehen. So. Aber ich kann nicht an so einen Ort gehen. Mhm. Und da dachte ich, ja, dann werde ich gescheiter nicht Arzt. Und dann habe ich eben Kunstgewerbeschule nicht gemacht, eine Kante fertig gemacht und dann habe ich Leute getroffen von Berlin, die waren im Film. Per Zufall hat sich ergeben, dass ich mit etwa 18 ein Ballett choreografiert habe am Stadttheater Luzern.
Aha.
Ja. Wo dann aufgeführt worden ist.
Das ist ja auch nicht alltäglich, oder?
Nein, nein. Ich war bei der Probe einfach per Zufall dabei gewesen, weil meine Cousine getanzt hat. Und der Regisseur war da und wollte, das wäre der Raub der Sabinerinnen, hat er sollen, das war eine Oper, hat er sollen choreografieren. Und ich eigentlich alle könnte in dieser Klasse. Und dann haben die das so stabig irgendwie so einen Tanz choreografiert. Und ich kann einfach, oder natürlich mit 18 oder 17 ist man frech, oder? Mhm. Und ich habe einfach laut rausgelacht. Und dann schaut mich der Regisseur so an und sagt, hey, ich kann es besser. Und ich habe gesagt, ja sicher.
Oh wow. Selbstbewusste junge Dame.
Ja, bin ich schon eben gesagt. Und dann habe ich das so, oder? Habe ich anderen gesagt, mach das, mach das, mach das. Und er schaut so zu und sagt, ja, ist gut. Mach das, willst du es weitermachen? Willst du es machen? Und ich habe gesagt, ja sicher. Und dann habe ich das nachher gemacht. Aha. Und dann habe ich durch das die Leute, und es sind viele von Berlin gewesen, und dann haben die mich eingeladen, dass ich die könnte, ich hätte Production Design gemacht, mhm. mehr, oder?
Also und dann hat der Vater aber gesagt, jetzt kommst du gescheiter auf das New York.
Ja, dann hat er gesagt, ja, er ist auch ein bisschen einer, der gedacht, man sollte einen Abschluss haben und so. Und er hat gesagt, mhm. ja, komm doch auf New York, an NYU. Das ist da. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir mal schauen. Mhm. Da bin ich geschaut und das war so 80er Jahre, Washington Square und cool und so. Und ich dachte, ja, ja, so gut, oder? Twist my arm, oder? Gehe ich halt noch ein bisschen in die Schule. Und dann habe ich das Filmstudium gemacht und dann eben, habe ich aber gefunden.
Nein. Dann hast du dann im Filmstudium in einem Praktikum hat er ja noch die berühmte Madonna-Lehre kennengelernt. Ja. Mir erzählt, wie ist sie so gewesen?
Also extrem nett und interessiert vor allem, weil die anderen Staren sind eigentlich bekannter gewesen. Roseanne Arquette ist dort bekannter gewesen schon. Die war auch in dem Film gewesen. Das ist der Film Desperately Seeking Susan. Und die hat mich überhaupt nicht beachtet, oder? Also du bist ja völlig nur so ein Assistent. Und Madonna, wenn ich zu ihr kam, musste ich Schmuck bringen oder holen von daheim oder so. Und dann hat sie mich angeschaut.
Oder sie bei ihr daheim gewesen?
Ja, also nicht rein, ich bin raus. Aha. Die Schwester hat dann den Schmuck gebracht, oder? Weil sie hat ja sich eigentlich so angelegt wie in dem Film. Und das war ja eigentlich ihr Stil gewesen. Und hat dann gefunden, ja, da fehlt noch etwas, oder, für das Outfit in dieser Szene. Und sie hat mich dann wirklich beachtet und hat mich gefragt, wer ich bin und was ich mache und so. Und hat sich interessiert und das hat eigentlich sonst niemand so gemacht. Oder? Mhm. Und das habe ich eigentlich noch toll gefunden.
Und ich würde jetzt aber nicht mehr wöchentlich telefonieren, nein. Oder so. Das ist dann irgendwie vorbei. Ja?
Nein.
Und du hast schon erzählt, aus dieser Filmkarriere ist ja dann nichts geworden. Und ihr habt nachher ganz Haufen Sachen gemacht. Ihr seid Empfangsdame in einem Restaurant, Kunstredaktorin bei einem Magazin. Ihr habt bei der UNO Führungen gemacht und habt als Röntgenassistentin gearbeitet oder technische Assistentin. Das klingt alles so ein bisschen turbulent. Und ich habe mich dann gefragt, ja, hat er mich nicht entscheiden können? Hat er mich nicht durchbeissen können? Hat mich zu viel interessiert? Oder was war dort eigentlich gewesen?
Also, es sind vielleicht zwei Sachen. Eins war, ich habe vielleicht schon, wenn ich in die Kunstgewerbeschule gegangen wäre, wäre es vielleicht nicht so kompliziert gewesen. Oder? Aber ja, sie haben mich auch mal gefragt, oder, was habe ich werden wollen, als ich klein war. Und ich habe immer nur gesagt, glücklich. Oder?
Aha.
Und ja,
kann man
ja sagen, ja, das ist eigentlich so lustig. Aber wenn man sich das wirklich überlegt, ist es, ich habe Leute gesehen oder Erwachsene, weil ich sehr alkoholisch war und ich habe Erwachsene gesehen und die haben irgendeinen Job oder irgendetwas und die sind unglücklich gewesen. Oder, ja, mir gefällt es nicht, mein Job, ja, oder, ja, ich muss halt arbeiten. Und ich habe immer gedacht, ja, aber du bist doch erwachsen. Als Kind kannst du dir das nicht vorstellen. Als Kind denkst du, erwachsen ist frei. Der kann ja machen, was er will. Als Kind kannst du dir das nicht. Du musst ins Bett, wenn die Mutter sagt, du musst ins Bett oder was immer. Und ich dachte, also, wenn ich mache, was ich will, dann will ich sicher etwas machen, was mich glücklich macht. Oder?
Und all das hat euch glücklich gemacht?
Ja, im Moment dann schon. Mhm. Und dann nachher aber habe ich dann einfach gefunden, nein, das ist jetzt doch nicht das. Dann habe ich dann Aber es hat sich immer irgendwie so ergeben. Aha. Und jetzt bin ich eigentlich sehr froh um all diese Sachen. Weil ich habe dann da, also als Filmkunde hat mich sehr geholfen beim Malen. Mhm. Weil viele können sehr gut malen, aber Bilder sagen nichts aus. Es ist einfach irgendein Bild, oder? Es hat keine Aussage. Es hat nichts, was einem interessiert, zum Anschauen. Das lernst du natürlich im Film. Mhm. Etwas einzurahmen, auf eine Art, dass es eine Geschichte erzählt. Das habe ich im Film gesehen, beleuchten, wie man beleuchtet für ein Gemälde. Oder? Wie du jetzt die Figur richten, wie soll es Licht einfallen, das tust du extrem studieren beim Film.
Also alles war eigentlich auf das Ziel gerichtet, gewesen, eben selber Kunst zu machen. Was ja, mich noch Wunder nimmt, was hat eigentlich euer Vater gesagt, der ja gerne hatte, dass Diana ein bisschen etwas Rechts macht. Was hat er gesagt zu diesem Lebenswandel?
Also er hat immer, in allen Kindern immer gesagt, möchtet ihr, was ihr wollt, wenn ihr das möchtet, was ihr liebt, dann werdet ihr Erfolg haben.
Schöner Spruch, oder? Schöner Spruch. Die Luzerner Künstlerin Diana Pink und der Bündner Kinderchirurg Martin Möhli sind heute meine Gäste im Persönlich. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei der Kindheit gesehen. Ich will dort noch ein bisschen genaueres wissen. Martin Möhli, die sind 1955 Chur geboren und aufgewachsen, hat einen Bruder. Die Mutter war Kindergärtnerin, der Vater Altphilolog und Rektor am Gimmer. Was für Bilder vom kleinen Martin sind da noch rum bei euch?
Ja, also sehr viel. Es ist ein ganzes Bilderalbum eigentlich. Das ist so irgendwie fast wie ein Film, wo ganz viele verschiedene Sachen hintereinander sind. Ich kann mich zwanglos an sehr viele Situationen erinnern. Und die meisten von denen sind sehr positiv besetzt. Also ich glaube wirklich sagen zu dürfen, ich habe eine schöne, reiche, unbeschwerte, freie, ziemlich freie Jugend gehabt, wo ein Haufen Förderung irgendwie vorhanden war von verschiedenen Seiten her. Ja, meine Grosseltern, die haben mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Die haben mir Geschichten erzählt, wo ich ein ganz kleiner Kneisel war. Die haben angefangen zu rechnen und mit mir und schreiben. Und haben mir die Schweizer illustriert, die damals noch Sie und Er geheißen übrigens. Kreuzworträtsel, hocke ich bei den Nahnen auf dem Schoss, dann heisst es da grosser Fluss Europa. Also, die haben eine kleine Pfüderung gewesen. Aber wir haben schon darüber diskutiert, welcher Fluss da anfängt. In Frage. Und diese Sorte Frühförderung. Und dann wollte ich schreiben, meinen Namen schreiben. Die haben mir gezeigt, wie das geht.
Und mit 5 hat er alle Versen von Max und Moritz auswendig.
Ja,
ziemlich. Also ein kleiner Smarter seid ihr ja schon dann, oder?
Also es hat nie irgendjemand ernsthaft behauptet, der Möhli ist, glaube ich, ein Halbschlag.
Und Mutter, es gibt ein Buch über euch, wo eure Mutter sagt, und er hat immer der Chef sein. Zum Beispiel hat er einmal den Tropenhut genommen von seinem Vater und ist als Polizist Bussen verteilen bei den Autos. Ist das wirklich wahr?
Das ist wahr, das ist etwas, was ich mich jetzt auch noch gerne erinnern kann. Ich habe mir das Gefühl, mit dem Tropenhelm bin ich noch irgendwie ein höherer, wichtigerer, mächtigerer Polizist als unsere Stadtkur-Polizisten mit dem Chapel da, wo gleich aussieht wie die vom Pöstler, oder? Das ist einfach nicht gut. Während mein Helm war super, wie die in England. Und dann habe ich das gemacht. Und vis-à-vis war eine Künstlerdame, die dort gelebt hat. Das war die Frau Ralston, englisch-kurische Mischung, ganz eine originelle Frau. Und die hat gesehen, wie ich das mache. Die steht am Fenster und hat runtergeschaut und gesagt, Martin, was machst du eigentlich da unten? Wenn sie mich sieht, unter der Scheibenwischer etwas reinsteckt. Dann habe ich gesagt, ich muss da einem einen Bus geben.
Und dann seid ihr, wie alt war sie?
Ja, ich weiß nicht, auch immer 6 Jahre alt oder irgendwie so.
Und ihr seid ein extrem fröhliches, sonniges Gemüt. Seid ihr ja noch heute eigentlich? Ist das auch in den Genen?
Also wahrscheinlich schon. Also natürlich, ich glaube ja, selbstverständlich. Weil man kann ja jemanden, wo ein Schattengewächs ist und irgendwo in den schimmligen, feuchten Tiefen der Unzufriedenheit chronisch lebt, der kann man ja nicht irgendwie umtrainieren und irgendwie zu einer quirligen, lebenszugewandten, ständig frisch, munteren Person umerzeugen. Darum, ja, ist in den Genen.
Und die werden nie hässig?
Sehr selten. Und das ist ein ganz gutes Gefühl. Oder? Ich sehe noch häufig Leute, die sich immer ein bisschen aufregen. Im Verkehr muss man ein bisschen hupen, ein bisschen Finger zeigen. Allerlei Sachen. Wegen nichts, oder? Eigentlich, wegen gar nichts. Und so am Telefon und so mit diesen blödsinnigen Apparätchen und so mit x Lebenssituationen. Das habe ich mir einfach total nicht einmal angewöhnt. Darum habe ich mir es nicht einmal abgewöhnen.
Und jetzt wollt ihr ja dir Polizist werden. Ich habe hier die Liste drauf. Tennisspieler, der Kapitän, Sänger, Doktor ist da nie dabei gewesen. Wann habt ihr das Gefühl gehabt, jetzt wollte ich doch noch Doktor werden?
Das war dort, wo in der siebten Kante am Anfang des Jahres irgendjemand vorbeigekommen ist, der erzählt hat, diejenigen Kanti-Schüler, die sich für Medizin einschreiben wollen, die müssen das jetzt bekannt geben und so eine Art Vorreservation machen, weil zu dem Zeitpunkt ist der Numerus Clausus im Raum gestanden oder sogar schon gelaufen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also jedenfalls bin ich dort sehr unschlüssig gewesen, was ich machen soll. Auf der einen Seite Musik als grosses Thema, auf der anderen Seite irgendetwas studieren, aber mich hat noch viele Dinge interessiert. Latinisch, Französisch, Biologie, Chemie, Mathe, Physik,
ich alles,
überall
ja.
habe ich gefunden. Also wäre alles ziemlich lässig. Und an die Medizin habe ich gerne so richtig gedacht, bis der Typ gekommen ist. Ich dachte, ja, Medizin, jetzt lass mal nachdenken. Und bin zum Schluss gekommen, dieses Türlein will ich mir nicht verschließen, sondern offen halten und habe mich dort angemeldet. Aha.
Und das ist gut rausgekommen?
Ohne jede Berufungsenergie, muss ich dazu sagen. Sondern so ein kleiner strategischer Nebenentscheid war, damit die Chance nicht verloren geht.
Eure Jugend, Jana Pink, ist jetzt wieder intensiv zugelassen, ganz anders verlaufen. Ihr seid in New York geboren, in Manhattan, in einem schicken Quartier. Ihr habt eine Schwester. Was habt ihr für Bilder aus dieser Zeit?
Also ich mag mich an ganz viel erinnern, seit ich die erste Training vielleicht 3 oder 4. Ich sehe es immer noch vor mir. Und es war wunderschön gewesen, Manhattan. Meine Mutter war extrem glamourös gewesen und lieb und lustig. Und ich bin in die französische Schule gegangen und dort haben wir nur Französisch geredet. Und alle Kinder sind so einfach nett und lustig gewesen. Und dann haben meine Eltern geschieden und ich bin... Irgendwie so ist es gelaufen, dass ich ins Kinderheim auf Engelberg gekommen bin. Oder
das ist ja eine schreckliche Geschichte, jetzt müsst ihr die erzählen.
Ja, also wir sind eigentlich dort, hätten eigentlich dort für etwa eine Woche in die Ferien oder so. Das haben wir nämlich so gemacht, dass meine Eltern eine Woche alleine hatten oder so. Und dann sind
in die Schweiz wieder, in die Ferien?
Ja, also meistens sind die Französische, dass wir als Französisch noch weiter, oder? Richtig so nur Französisch reden für eine Woche, oder? Und dort sind wir aber nicht in die französische Schweiz, sondern sind dort auf Engelberg. Und dann sind unsere Eltern einfach nicht abholen, oder?
Nach einer Woche? Immer,
ja, nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, dann erst nach 1,5 Jahren, oder?
Yes,
ja,
Gott.
Ja,
also ist, wie alt war sie?
Etwa 5, 6, so.
Ja. Und wie ist das? Also jetzt müsst ihr euch das vor, oder? Ihr werdet, ja. Geht im Glauben, ihr bleibt eine Woche in dem Engelberg und dann geht es 1,5 Jahre, bis man euch abholen kann. Wie ist das gewesen?
Also, ich habe es irgendwie rausblockiert. Ich habe immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, nachher, ja, wie ist das gewesen? Ich habe gesagt, ja, tipptopp, kein Problem, oder? Aber ich glaube, ja, ich habe das müssen rausblockieren, aber ich habe auch gewusst, dass meine Mutter mich liebt. Und das habe ich absolut gewusst. Und ich
wie weiss man denn das, wenn man dort allein sitzt?
Weil ich das gewusst habe, weil sie mich so geliebt hat, als ich klein war. Das habe ich nie in Frage gestellt. Oder? Ich habe gewusst, dass ich dann abgeholt werde. Und das ist wahrscheinlich noch gut gewesen.
Aber hat er dann telefoniert? Oder sie dann so, besuchen? Oder wie ist das
Also eins in der Woche hat man dazumal, da musste man ein Gespräch voranmelden. Und dann ist man dort reingekommen ins Zimmer von dieser Fräulein Mazzucchi. Und dann hat sie das müssen anmelden, oder? Und dann hat man gesagt, um die und die Zeit kommt dann das Telefon. Und dann hat man so 2-3 Minuten geredet. Mhm. Aber nicht viel. Ja.
Die schauen doch ein bisschen länger, Mäuli, oder? Also man stellt sich das vor für so einen kleinen Spatz. Und dann muss man so lange bleiben, oder?
Ja. Also wir sind dann, meine Schwester und ich, wir sind aber in die normale Schule gegangen, oder? Also wo einfach die anderen Kinder. Und habe ich Burendeutsch geredet und alles und Freunde gemacht und so. Aber wir sind einfach, und wir sind die einzigen Kinder in dem Heim. Es ist nicht irgendwie so 100'000 Kinder oder so.
Mhm. Aber Klein Martin hat das auch ein bisschen zu denken gegeben.
Sehr. Aha. Sehr. Also eben, ich meine, wenn man da jetzt in der Sendung persönlich ist, würde mich natürlich interessieren, wieso denn das so war. Aber vielleicht ist das nicht nur eine persönliche, sondern auch eine zu persönliche Frage. Und ich bin auch gerne in den Interviews, aber ich sage, für mich stellt sich die Frage, wieso zum Teufel passiert das? So.
Aber das könnt ihr, glaube ich, schon erklären, oder?
Ja, also, wo meine Eltern sich, mein Vater hat, wo die geschieden haben, hat meine Mutter wirklich wie einen Zusammenbruch gehabt und hatte Angst, dass sie nicht richtig zu uns schauen kann und hat gefunden, wir seien besser aufgehoben in der Schweiz. Mhm. Und das ist dort in dieser Zeit anders. Mit dem Vater habe ich nicht so viel Kontakt. Er hat geschafft, ist heimgekommen, hast ihn 15 Minuten gesehen. Und ich habe dann auch gesagt, wo meine Eltern geschieden sind, ja, zu wem kommst du, Mutter, Vater? Ich habe gesagt, komm ich, zu wem komme ich? Dann haben sie gesagt, ja, zu der Mutter. Dann habe ich gesagt, ja, das ist gut. Mhm. Okay. Und was einfach, was für mich also ein bisschen schwierig war, ist in dem Sinne, ist die Kinder, die sind so richtig in Engelberg. Oder? In New York sind mit Buben und Mädchen zusammengespielt und alle sind so offen gewesen. Und in Engelberg sind Buben auf der einen Strassenseite in die Schule gelaufen und Mädchen auf der anderen Strassenseite. Oder? Und dann habe ich gesagt, den anderen Kindern, warum ist das so? Warum spielen Buben nicht mit uns? Und sie sagen, ja, das ist so, oder? Und, oder zum Beispiel, was lustig war, da haben wir so ein riesiges Klassenzimmer gehabt, mit etwa 36 oder 39 Kindzimmer, glaube ich, gewesen, in der ersten Klasse. Und dann haben wir Täfeli gehabt mit Griffel. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie das tönt hat in dieser Klasse. Schwämmli gehabt. Wenn du die Aufgabe gemacht hast, wenn sie nicht gemacht hast, haben die Buben damals gesagt, oh, es ist mit Pfützen gefallen, wenn es geregnet hat. Und dann hat die Aufgabe gemacht.
Und in dem New York ist das natürlich alles viel schicker gewesen und
ja,
nicht so
logisch,
mit so Täfeli.
Wir sind immer ins Museum of Natural History und Dinosaurier anschauen und alles. Das ist ganz anders.
Es war viel lässig gewesen. Und nachher seid ihr auf Luzern gekommen.
Gott sei Dank,
zu eurer Mutter. Und der Kreis schließt sich ja jetzt eigentlich. Ihr seid jetzt wieder zu Luzern bei eurer Mutter. Das ist wirklich
also
auch speziell.
Wir sind Hausgenossen.
Ja,
also,
eure Mutter ist 90 und ihr wohnt zusammen. Geht das gut?
Ja, tipptopp. Mit ein bisschen Hilfe von meinen Freunden. Die auch, also, manchmal, wenn ich in die Ferien warte, kommt meine Freundin Patricia und schaut zur Mami. Und, ja, und so geht das.
Aber ist nicht auch eine Belastung?
Also, ich glaube, es wäre mehr Belastung. Also meine Mutter geht so gut, Gott sei Dank. Sie ist ja nicht der Pflegefall oder so. Oder? Für mich wäre es mehr Belastung, wenn sie jetzt irgendwo wäre, in einem Heim, und ich müsste die ganze Zeit aufspringen. Ich meine, es braucht ja gleich viel Zeit. Ob ich jetzt eher zum Morgen machen oder ob ich jetzt in das Heim aufgehe oder irgendwie. Und dann habe ich das Gefühl, sie ist gut. Und ich habe mir das auch noch überlegt. Und ich habe gedacht, vielleicht, wenn man mich einmal in einen Ort da hat, wo es mir eigentlich sehr gut gegangen ist, körperlich und so, aber emotionell, habe ich eigentlich keine Liebe gehabt, sondern einfach nur gute Pflege. Wette ich nicht jemanden, den ich liebe, in ein Ort tun, wo er gepflegt wird, aber nicht geliebt. Mhm. Und vielleicht wegen dem. Mhm.
Ja. Die sagen einfach, das gehört jetzt dazu.
Ja. Ja.
Das ist der Martin Mäuli, den man hier so gehört doppeln. Martin Mäuli, eure Mutter, auch 90?
Fast.
Fast. Was habt ihr für eine Beziehung?
Sehr gute, sehr intensive und eine, die sich in manchen Belangen eigentlich gar nicht so wahnsinnig davon unterscheidet, wie es war vor 50 oder 55 Jahren.
Was heisst jetzt das?
Ja, Mama bleibt halt einfach immer Mama.
Und der Bub bleibt
schauen, der Bub. Tut ein bisschen Order rausgeben, was gut ist und was nicht gut ist. Dort ein bisschen kritisieren. Die wird auch mit Sicherheit nach der Radiosendung, wenn sie sie gehört hat, weiß nicht, ob das der Fall ist, wird sie eine tödliche
Manöverkritik,
Manöverkritik machen. Ganz genau.
Aber mit ihr zusammen.
Das Gute ist, dass es nur Radio und nicht auch noch Fernsehen ist. Weil die Fernsehsachen, dort hat sie irgendwie einfach deutlich mehr Angriff. Ja.
Aber mit ihr zusammenleben, wie es Diana Pink erzählt hat, wo sie sagt, irgendwo ist es selbstverständlich, mit der 90-jährigen Mutter zusammenzuleben. Wäre das etwas für euch?
Das ist, denke ich, etwas, das schwierig ist, weil meine Mama geografisch an zwei Orten sehr quasi verwurzelt ist. Das eine ist im Tessin, wo früher ihre Eltern waren. Und das andere ist unser Elternhaus, also auch ihr Haus natürlich, in Chur. Und wir sind da. Das ist das eine. Und das zweite ist, meine Frau und ich haben einen Fahrplan, der morgen um 4.05 Uhr anfängt. Mhm. Und dann irgendwie am Abend, irgendwann, manchmal frühestens 7.30 Uhr, aber meistens ist 8.30 Uhr oder auch 9 Uhr oder noch später, wieder aufhört. Und das ist irgendwie etwas, wo Zusammenleben in einem Sinn, wo allenfalls Pflege, ein bisschen Versorgung, Besorgungen etc. etc. irgendwie nicht, nicht gut möglich ist.
Ich sage jetzt, ihr seid geheiratet mit der Claudia, die ist eben noch Professorin und Chirurgin, Chefärztin am Kantonsspital Aarau. Und man fragt sich ja, redet ihr die daheim jetzt nur über das Operieren in diesem Chirurgendeutsch oder wie tönt das bei euch daheim?
Ja, genau.
Okay, genau.
Von morgen bis am Abend. Immer nur das. Was hast du für ein Instrument gebraucht? Was für ein Federli? Ich sage, ja, bei dem nehme ich aber ein anderes Federli. Ich nehme ein blaues, kein grünes. Und dann haben wir angeregteste Diskussionen bis Nachtessen über solche Inhalte. Und das ist auch das, was uns irgendwie richtig kompetent lieber und zusammenhält.
Für die, die es jetzt nicht gemerkt haben, es ist nicht so. Aber was redet ihr denn so?
Also einfach, um das einmal ganz klar zu sagen. Die 5 Minuten für den Spitalfreund sind so eine Art Sicherheitsventil, das wir daheim haben. Weil es gibt manchmal Situationen, die tatsächlich belastend sind, die einem aufregen, wo irgendeine Diskussion braucht, wo Beratung braucht, wo irgendein Kommentar irgendwie vom Partner wirklich sinnvoll, richtig, nötig ist. Und das kann durchaus passieren. Aber das ist nicht jeden Tag. Das ist einfach prinzipiell vorhanden. Und sonst schwätzen wir anderes Zeug, irgendwelche Dinge. Zum Tagesgeschehen, zum Wochengeschehen, zu den Plänen, die wir haben. Sollen wir das oder jenes machen? Wir haben immer die ein oder andere Projekte am Laufen, wo man ein bisschen bewirtschaften muss. Und das gibt in der relativ kurzen Zeit, die wir haben, Zimmer, eigentlich genügend Gesprächsstoff.
Ihr habt keine Kinder. Ist es eigentlich bewusst? Weil ihr beide wisst, ui, was da alles passieren kann mit diesen Kindern? Weil ihr keine Zeit habt oder weil ihr echt keine Wille habt?
Also prinzipiell muss man einmal zwei Sachen sagen. Wissen, wie man ein Kind macht, glaube ich, dümmer. Zweitens, prinzipiell die Option, Kinder zu haben, sind am Anfang von unserer Beziehung durchaus vorhanden gewesen. Und nachher ist es einfach so gewesen, dass sich die beiden Laufbahnen sozusagen fast identisch, mindestens analog in der Zeit nach vorne bewegt haben. Und es ist dann irgendwie schwierig gewesen, aufzuhören. Also ich hätte nicht zurückstehen und da plötzlich jetzt dann irgendwie Kindsvater sein von morgen bis am Abend und so weiter und so weiter. Und meine Frau auch nicht. Und ich bin auch wirklich echt weit davon entfernt gewesen, zu denken, meine Frau, nur weil sie Frau ist und die Poppy dann im Bauch hat und so weiter, wäre dann auch automatisch die, die schauen muss.
Wo daheim ist, ja.
Und dann war die Frage gewesen, ja, was machen wir denn, wenn niemand so richtig schaut? Und das war die Antwort gewesen. Dann machen wir keine Kinder.
Ja, gut.
Weil wir wollen, dass denen gut geschaut wird, oder?
Ihr habt zwei Söhne, ihr seid 16 Jahre geheiratet, Diana Pink, seid geschieden, habt zwei erwachsene Söhne, die wohnen in Amerika. Ja. Wie geht das? Also vermisst ihr die oder wie läuft das mit denen?
Ja, vermisse ich natürlich schon, oder? Das sind meine Lieblingsleute. Aber ja, weil ich auch ein so aufgewachsen bin und übergegangen bin auf Amerika und die Mama war da und mein Vater war da, ich war da und hin und her. Habe ich nie das Gefühl, dass man muss mit jemandem, den man liebt, also ich muss nicht die Person immer neben mir haben, um zu wissen, dass die Person mich liebt.
Mhm.
Oder? Und wir haben ja Skype und wir haben FaceTime.
Und das machen ihr wie häufiger so?
Ja, also ich bin auch nicht eine, die jeden Tag kann. So ganz sicher einste Woche, aber da reden wir auch meistens eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde.
Mhm.
Ich kann lieber als jeden Tag so, heute hast du gar noch gar nichts zu sagen.
Intensiv.
Ja, also was heisst du? Ja, ich habe zu Morgen gegessen, oder? So hast du wenigstens nachher etwas zu erzählen.
Jetzt, du seid 54, Diana Pink. Ich weiss, dass ihr gerne reist. Jetzt macht ihr gerade die Galerie auf. Ihr wollt drei Bücher noch schreiben.
Ja.
Und die grosse Liebe noch finden, habt ihr mir gesagt, wie geht ihr das so an?
Das Universum hat das schon richtig organisiert.
Wir machen gar nichts.
Ja, ich schaue immer, dass meine Haare schön sind.
Das ist immerhin schon etwas. Aber ja. Sie sind nicht so aktiv auf der Suche, so auf Plattformen?
Nein,
das so.
Nein. Also gerade nach der Scheidung haben ein paar Freundinnen so wohlwollend gemeint, ich soll das probieren, oder? Ich soll doch das mal probieren, oder? Mhm. Und da habe ich dann so etwa einen Monat oder so, dann machst du das irgendwie. Und
dann hört man wieder auf.
Ja, okay. Schon. Also gut. Entweder, was ich gesehen habe, entweder wir finden gerade die richtige Person, habe ich auch, kann ich etwa zwei, drei Leute. Gerade beim ersten Mal. Und sonst lasse ich es am Christen lassen. Also, das ist meine Erfahrung.
Gut. Martin Mäuli, ihr habt hier ganz Haufen Sachen. Ihr seid noch leidenschaftlicher Regisseur, der gerne Inszenierungen macht. Ihr geht wahnsinnig gerne reisen. Und ihr seid jetzt 62. Ein wichtiger Entscheid steht euch noch bevor. Irgendwann müsst ihr aufhören operieren. Denkt ihr schon an das?
Ja, also denken im Sinn von mich mit dem auseinandersetzen und das irgendwie bewirtschaften, wie es mich besonders freut und ich die Freude fast nicht kann im Zügel halten oder besonders betrübt und ich da irgendwie antidepressive Manöver müsste machen. Keineswegs. Ich weiß, dass der Punkt kommt. Das ist eine natürliche Geschichte. Das gehört zum Leben. Das ist eine epochale Situation, wenn irgendwie das Berufsleben mit Operieren aufhört. Und das ist irgendwo etwas, was ich halt sehr natürlich anschaue. Das stört mich in keiner Art und Weise. Ich bedauere es ein bisschen, weil lässige Sachen wegfallen und ich freue mich irgendwie auch darauf, weil dann viele andere Dimensionen plötzlich realistisch werden, wo jetzt nur im Traum
reisen. Reisen, oder? Ist so,
Reisen zum Beispiel,
Woher geht die nächste?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, was wir gerne wieder machen, meine Frau und ich, ist einmal an den Nordpol gehen. Aber das ist enorm teuer. Ich weiß nicht, wie
gut,
das geht.
Gut, Herr Doktor.
Ich weiß nicht, wie das geht.
Man verdient ja auch etwas, oder?
Jetzt müssen Sie aufpassen, es geht nicht mehr lange und dann kommt die Frage, wie viel verdienen
Nein.
Sie. Das ist der beste Weg, die Frage zu killen, bevor sie kommt. Dann, also Nordpol. Mhm. Etwas, was ganz weit vorne ist, ist auch der Cono Sur zu bereisen von Südamerika, also quasi von Chile, aber Tierra del Fuego und auf der anderen Seite wieder rauf nach Argentinien. Aber das ist etwas, das geht 6, 7, 8 Wochen am Stück. Das kann man nicht machen, wenn man es schafft.
Gut, also.
Und noch ein paar mehr solche Sachen.
Reisen ist etwas. Morgen habt ihr eine wichtige, komplizierte Operation von euch, Martin Mäuli. Wir drücken alle Däumen, euch, Diana Pink, drücken wir Däumen, dass das nächste Bild richtig gut gelingt. Wir sind am Schluss von der Sendung. Ich danke sehr herzlich, dass ihr seid, jetzt persönlich gekommen, erzählt habt aus eurem Leben. Ich wünsche euch alles Gute und euch wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Habt Sorge zueinander. Wieder schauen, miteinander. Dankeschön. Merci.
Das war die Tagessendung persönlich mit Sonja Hasler und ihren beiden Gästen Diana Pink, Künstlerin, und Martin Mäuli, Kinderarzt. Live aus dem Maihof zu Luzern. Technik Hedi Massaudi und Martin Janser. Die Sendung wiederholen wir hier im Radio heute Abend zwischen 10 und 11 auf SRF 1. Und sie ist jetzt gerade auch parat zum Nachhören als Podcast und online auf srf1.ch. Und am nächsten Sonntag übrigens sind die Sängerin Dejen Shaktaxay und der Ray Keller, Behindertensportler und Bergsteiger, Gäste von Christian Zeugin. Und diese Sendung persönlich kommt, falls sie wollen, vor Ort hören und erleben. Die kommt aus Zürich, aus dem Papiersaal Seal City. Nächsten Sonntag dort zwischen 10 und 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.